Von dem wunderbaren Hirt möchte ich auch ein paar Dinge weitergeben. Als wir als Familie noch mit kleineren Kindern unterwegs waren und wir waren viel unterwegs in Deutschland, dann muss man ja die Kinder während des Autofahrens auch beschäftigen. Heute macht es wahrscheinlich so ein Smartphone oder irgend so ein Computerspiel, war damals noch nicht ganz so. Und da haben wir immer so geguckt, was gibt es jetzt draußen gerade, was sieht man draußen, ich sehe was, was du nicht siehst, wahrscheinlich kennt ihr dies alles auch. Und besonders war dann, wenn man irgendwo eine Schafherde entdeckt hat. Irgendwie Kühe waren langweilig, aber Schafherde, unser Hirte, der da stand, auf seinem Stock gestützt, die Schafherde beobachtend, das war was Besonderes. Oder dann auch zu sehen, wie er so ganz langsam, gemächlich in der Geschwindigkeit, wie die Schafe am Weiden waren, weitergegangen ist. Manchmal haben wir sogar rechts rangefahren und angehalten, um dieses anzugucken. Und dieses Bild von dem Hirten, das greift der David auf, der König David, in dem Psalm 23. Es ist ein sehr, sehr bekannter Psalm und vermutlich haben die meisten von uns diesen Psalm schon mal gelesen. Vielleicht auch schon auswendig gelernt und wir haben eben auch Verse aus diesem Psalm in dem Lied gesungen. Und der David, der hatte ja Erfahrung mit Schafen. Der hatte Erfahrung als Hirte, der weiß, wovon er redet. Und er bringt jetzt dieses Bild von dem Hirten, um sich selbst auch alle Segnungen, die er durch Jesus, durch Gott, damals war ja Jesus noch nicht ihm bekannt, aber die er durch Gott als seinen Hirten erlebt. Und er beschreibt es dort. Und ich möchte uns einladen, da einfach mal reinzuhören, anzudenken, weiterzudenken. Und auch gerade, weil wir heute auch den Segnungsgottesdienst haben, für die Mitarbeiter aus dem Bereich der jungen Generation, finde ich diesen Psalm richtig gut und auch passend. Aber auch für die, die nicht in der Gruppe mitarbeiten, genauso gut. Es tut einfach gut und es ermutigt uns, wenn wir uns die Segnungen und auch den Segnenden vor Augen führen, in dem, wie er ist und uns das in Erinnerung kommt. Von daher, der Herr ist mein Hirte. So fängt der Psalm an. Das wichtigste Wort in dem kurzen Vers, finde ich persönlich, ist mein Hirte. Es ist nicht irgendein Hirte, sondern mein Hirte. Es ist nicht ein Hirte neben vielen anderen und auch nicht der Hirte von vielen anderen, oder für viele andere, sondern meiner. Das heißt, hier ist eine ganz persönliche Beziehung zwischen dem Herrn als meinem Hirten und mir da. Und der David spricht von dieser ganz persönlichen Beziehung und von dem Vertrauensverhältnis, was zu seinem Herrn hier besteht. Und auch Jesus selbst bezeichnet sich ja im Neuen Testament als der gute Hirte. Mein guter Hirte. Und er lädt ein, auch in diese persönliche Beziehung mit ihm. Können wir weiter noch drüber nachdenken? Mir wird nichts mangeln. Also der Herr ist mein Hirte und jetzt wird mir nichts mangeln. Das spricht, der hat Erfahrungen gemacht mit dem Hirten. Die Erfahrung, der sorgt für mich. Die Erfahrung, der Hirte ist für mich da und er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Ich kenne das, das, was ich brauche, ist nicht immer das, was ich wünsche. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wir wünschen uns manchmal mehr oder andere Dinge als die, die wir wirklich brauchen. Aber die Erfahrung, von der David berichtet, ist, ich bin versorgt mit allem, was ich brauche. Mein Becher fließt über. Da ist sogar Überfluss da. Ist nicht nur knapp und wenig, sondern Überfluss. Der Herr versorgt mich mit materiellem, auch mit seelischem, mit geistlichem Dingen, alles, was ich brauche. Und ich selber habe das auch erlebt und erlebe das immer wieder und kann das auch zur Ehre Gottes sagen, der Herr versorgt. Er ist treu und mir wird nichts mangeln. Das kann ich aus eigenem Leben so bestätigen. Mir wird nichts mangeln und er weidet mich auf einer grünen Aue. Das heißt, er führt mich dorthin, wo ich Nahrung kriege, wo ich Ruhe finde, wo ich Erholung bekommen kann, jeden Tag aufs Neue. Die Frage ist nur, gönne ich mir das, was er mir auch darbietet? So ein Hirte führt ja die Schafe auf die Weide, auf die grüne Aue, wo sie fressen können, mache ich's? Grabe ich, ernähre ich mich aus dem Wort Gottes, was mir zur Verfügung gestellt ist? Und ein Kirchenvater formulierte das mal so mit der grünen Aue, er nimmt ein anderes Bild, er nimmt das Bild vom Acker und sagt, Das Wort Gottes, die Bibel, gleicht einem Acker, der nie völlig abgeerntet werden kann und deshalb auch nie öde und leer daliegt. Und sie gleicht auch, das Wort Gottes, die Bibel, gleicht auch einer Quelle, die beständig fließt. Und umso reichlicher strömt, je mehr wir daraus schöpfen. Also er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich bin versorgt. Und er führt mich zum frischen Wasser. Das heißt, er sorgt auch für Erfrischungen. Letzte Wochen waren ziemlich warm. Einige kamen ins Schwitzen und vor allem, wenn man draußen Aufgaben im Freien, in der heißen Sonne zu erledigen hatte und nicht nur Urlaub zum Chillen hat, dann ist es doch so, dass da die Erfrischung mit klarem Wasser ganz besonders wichtig und auch auffällig ist und nötig ist. Und gerade auch der, der geistlich und seelisch gefordert wird, erlebt doch das Gleiche, dass das Wort Gottes wie so ein klares, frisches Wasser mich erfrischt, tröstet oder auch wieder aufbaut. Lebendiges Wasser, was Gott uns zur Verfügung stellt, keine trübe Brühe. Und er erquickt meine Seele. Das heißt, ich bekomme von ihm auch Heilung und Stärkung und wieder aufgeholfen werden. Gerade dann auch, wenn mich Kummer oder Sorgen belasten, dann richtet er mich wieder auf. Oder wenn ich gesündigt habe, dann reinigt er mich wieder. Wenn ich schwach bin, dann stärkt er mich. Und er führt mich auf der rechten Straße. Das heißt, er gibt mir Anleitung und Führung. Wo beginnt denn die rechte Straße? Wenn einer sich bekehrt, wenn einer zum Glauben kommt, in die Gemeinde kommt oder in der Gemeindegruppe da ist? Oder beginnt die nicht schon viel, viel, viel früher? Der Jesaja schreibt davon: Ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen, voller Güte oder aus lauter Güte. Und auch im Epheserbrief lesen wir: Denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein sollen, in ihm, in seiner Liebe. Also schon bevor die Welt angefangen hat zu existieren, war schon der Gedanke da, dass Gott mich leiten möchte auf rechter Straße. Nicht erst, als ich mich bekehrt habe, schon viel, viel früher. Ich finde diesen Gedanken durchzudenken auf der einen Seite unvorstellbar und auf der anderen Seite genial. Dass der Gott, der diese Größe hat, schon damals an mich so gedacht hat und mich auch heute im Heute leitet. Wir haben es vorher gehört, in dem Vers, den Anna noch vorgelesen hatte: Ich will dich mit meinen Augen leiten, im Psalm 32,8. Das heißt, wenn Gott mich leitet auf rechter Straße, brauche ich Blickkontakt, damit es funktioniert. Wenn ich dich jetzt leite, mit meinen Augen durch die Tür, musst du mich angucken, sonst funktioniert das nicht. Um seines Namens willen, das heißt die Absicht, dass er mich leiten will auf rechter Straße, unterschreibt Gott mit seinem Namen. Dafür bürgt er, dass ihm das sein Herzensanliegen ist, dass er dieses Ziel, diesen Zweck mit meinem Leben verfolgt. Dafür unterschreibt er mit seinem Namen, um seines Namens willen. Das ist die Absicht, mich auf der rechten Straße zu führen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder im Tal der Todesschatten, das meint, es kommen da auch Prüfungen. Es kommen da auch Schwierigkeiten. Und da würde ich lieber nicht drin wandern, sondern ich bin da geneigt dazu, schnell durchzueilen. Aber es ist hier eben vom Wandern die Rede. Und das Tal der Todesschatten, denke ich, kennen wir alle. Wenn Krankheit oder Tod uns begegnen und auch ängstigen, das ist bekannt. Auch wir bei Diguna haben das in den letzten 2 Wochen erlebt, als bei einem Mitarbeiterfreizeit in Mombasa 2 unserer Mitarbeiter im Indischen Ozean ertrunken sind. Das ist dramatisch. Das Tal der Todesschatten, da gehen wir auch durch. Aber es ist eben das Tal der Todesschatten und nicht das Tal des Todes. Und das macht den Unterschied. Der Tod hat nämlich keine Macht mehr über uns. Der hat ja auch keine Macht mehr über die beiden Mitarbeiter, die ertrunken sind. Und es ist nur noch der Schatten da. Und trotzdem ängstigt uns der Schatten. Aber seit Golgatha und seit Ostern hat der Tod keine Hände mehr, mit denen er uns festhalten kann. Es ist nur noch der Schatten da und der ängstigt uns. Genauso wie ein Schatten vom Hund uns ängstigen kann, aber der nicht beißt. So ist es auch hier mit dem Todesschatten und das Tal der Todesschatten, wo wir durchkommen. Und weil dem so ist, fürchte ich kein Unglück. Das heißt nicht, dass kein Unglück kommt, aber ich habe keine Angst mehr davor. Ich weiß, dass Unglücke kommen und dass ich davon nicht verschont bleibe, aber ich weiß, dass Jesus das Böse aus dem Unglück rausgenommen hat, dass das raus ist. Du bist bei mir, geht der Psalm weiter. Das heißt, Gott ist treu. Jesus Christus sagt auch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das heißt, er lässt mich nie alleine. Er geht mit. Und du bist bei mir. Das verändert mich, wenn ich das realisiere, dass jemand bei mir ist. Das verändert auch ein kleines Kind. Ein kleines Kind ist ein gutes Bild an der Stelle, das im Arm der Mutter schläft, obwohl draußen furchtbar große Gefahren drohen, schläft das Kind ruhig in den Armen der Mutter. So auch wir, Gott ist da und er hat uns auch in seinen Armen, in seiner Hände. Dein Stecken und Stab trösten mich. Kommt auch Korrektur, kommt auch Disziplinierung, Erziehung rein, aber auch Identität. Der Stab, der Stecken vom Schäfer, vom Hirten ist auch Identität für einen Schäfer. So war das Multitool-Werkzeug für so einen Hirten. Das hat ihn ausgezeichnet. Und wenn er mit seinen Schafen gezogen ist, dann geht er immer wieder so auch vom Stein oder Fels und dann klingt das Holz, der Stecken, der Stab. Und die Schafe hören das. Und die können sogar um die Ecke stehen und den Hirten nicht sehen, aber sie hören den Hirten. Dein Stecken, dein Stab, deine Gegenwart, die auch nicht sichtbar ist, aber die ich mitkriege, tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Welches Bild von Hoffnung und Zuversicht. Anfeindungen, die kennen wir vielleicht und die werden wir auch erleben. Und vor allem dann, wenn wir unseren Glauben frei und öffentlich bekennen, wird es zu Anfeindungen kommen. Das gehört irgendwie da auch mit rein. Und der Jesus, der Herr, deckt den Tisch inmitten von Anfechtung. Und die Feinde können nichts dagegen machen. Wenn ich mir das vorstelle, er hat einen Tisch, er tut ein Tischtuch drüber und dann wird eingedeckt. Da kommen dann Teller, da kommen Tassen, Gläser, da kommt vielleicht noch Besteck dazu und ein bisschen Tischschmuck und alles im Angesicht der Feinde. Also wenn das nicht cool ist, ich weiß nicht. Und auch wir sind gleich eingeladen hier an den Tisch, wo unser Herr uns einlädt, in die Gemeinschaft mit ihm und die Gemeinschaft miteinander und mit ihm zu pflegen. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das heißt, es gibt von Gott auch Weihung für den Dienst, eine Herausrufung für den Dienst. Und es war die Aufgabe der Priester ja, Menschen mit Öl zu salben, zu weihen, für besondere Aufgaben zu berufen und auch auszustatten, auszuzeichnen. Der König war der Gesalbte des Herrn. Im Neuen Testament wird auch Öl oft als Bild, als Symbol für Gottes Geist genommen. Das stellt Gott uns zur Verfügung. Nicht knausrig, wie wir es im nächsten Vers auch haben, sondern voll eingeschenkt. Voll eingeschenkt, mein Becher fließt über, heißt es hier. Das heißt, Gott gibt dies im Überfluss, in Hülle und Fülle. An der Stelle ist Geiz nicht toll. Er geizt nicht damit. Es ist verschwenderisch, wie er damit umgeht. Mit seiner Zuwendung, mit seiner Zurüstung für unseren Dienst. Er spart da nicht an der falschen Stelle, sondern großzügig gibt er das. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das heißt, lebenslängliche Segnung Gottes. So wie wenn zwei Reisebegleiter, nämlich Gutes und die Barmherzigkeit, als zwei Personen, Reisebegleiter, mich begleiten, das ganze Leben lang, das stellt Gott zur Verfügung. Ich muss mich nur daran erinnern, dass sie da sind. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, das heißt in Sicherheit. Ich werde nicht nur ins Gästezimmer geführt, sondern als Kind Gottes habe ich Zugang zu allen Räumen und als Königskinder hat man Zugang zum König. Das ist, was uns zur Verfügung gestellt wird, was der David erlebt hat und was er in diesen Psalm reinpackt. Und das nicht zeitlich limitiert, sondern immer da, bis in alle Ewigkeit. Und darauf kann ich mich verlassen. Und Gott gerät über dem Ganzen auch nie in eine Krise, dass er das nicht halten kann, was er hier uns zusagt und verspricht. Und wenn wir gerade auch mit diesem segnenden Herrn uns vor Augen halten und auch an die Segnungen denken, die er uns zukommen lässt, dann wird das Auswirkungen haben in mein Leben rein. Das kann gar nicht anders funktionieren. Dann bleibt und wird mein Leben und mein Dienst zum Segen für andere. Und das Ganze zur Ehre Gottes. Und auch wenn wir jetzt Mahlfeier miteinander haben wollen noch, dann sind es auch Segnungen Gottes ins Bewusstsein rufen. Was Gott, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, dass Sünde, Vergebung möglich ist, ein neues Leben bei ihm möglich ist, dass wir unseren Weg mit ihm gehen können und dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen können. Uns an ihn als den auferstandenen Herrn erinnern und seinen Tod verkünden, bis er wiederkommt. So steht es in den Versen auch im 1. Korinther, die ich uns jetzt noch vorlese und wir dann das Mal miteinander nehmen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm und dankte und brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt oder oft ihr da trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dies Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkündigen, dass der Herr wiederkommt. Das werden wir jetzt machen. Ich danke noch fürs Brot und auch den Kelch. Ich bitte euch aufzustehen und die Helfer, ihr könnt dann gleich nach vorne kommen. Herr Jesus Christus, möchte dir danken von Herzen an dem Morgen auch, dass wir deinen Tod verkünden können, hier in der Gemeinschaft, dass dein Leib gebrochen wurde für uns, zur Vergebung der Sünde wurde dein Blut vergossen und wir haben Anteil daran, wir dürfen Nutznießer sein von dem. Wir sind die, die profitieren. Wir sind die, die durch dich neues Leben bekommen haben und dafür möchte ich dir danken. Amen.